Vielleicht ging es euch heute Morgen, als Gabriela das Eingangslied gespielt hat, wie mir gestern, als ich in der Vorbereitung war und sie bei uns zu Hause am Klavier dieses Lied gespielt hat und ich rauskam und fragte, das hast du doch letzte Woche Sonntag schon gespielt. Ging es euch auch manchen so? Seid mal ganz ehrlich. Da sagt sie, Schatz, habe ich schon mal jeweils etwas gespielt, was irgendwie nicht zu deiner Verkündigung passen würde? Und sie sagt, letztes Mal, wir haben zwar dasselbe Lied gespielt, aber andere Strophen gesungen. Wow. Wow. Da muss man erst mal drauf kommen. Ich habe Strophen ausgewählt, die absolut passen. Und das, was ganz wesentlich war, wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Wow. Haben wir letzten Sonntag unser Thema geistlicher Kampf, Pfingsten und Gemeinde aus einer großen Überblicksperspektive gesehen, dass wir ganz weit uns zurückgenommen haben, sozusagen in ein Flugzeug oder bald noch besser in eine Raumkapsel gesetzt und die ganze Heilsgeschichte überblicken konnten, wie das Thema zusammenhängt. War ja sehr spannend, einfach mal das so weit rauszuzoomen, oder? Heute machen wir das genaue Gegenteil. Wir zoomen ganz, ganz nah ran. Wir gehen unter das Mikroskop. Wir betrachten einen Vers. Also ich überfordere euch heute wirklich nicht. Was war sein Text? Ein Vers. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10, nach der Schlachterübersetzung. Im Übrigen, vom Griechischen her kann man das besser übersetzen mit schließlich oder zuletzt. Im Übrigen oder zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und man kann das vom Griechischen auch übersetzen und das passt noch viel besser. Zuletzt, meine Brüder, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich mache es euch noch einfacher, wenn ihr fragt, über welchen Text hat er gesprochen. Er sagt, er hat über gar keinen Text gesprochen, er hat noch nicht mehr über einen Vers gesprochen. Wir zoomen noch näher ran an diesen Vers. Das kann man hier wahrscheinlich nicht, aber wir konzentrieren uns auf ein Wort. Was meint ihr, welches Wort das ist? Stark oder in dem Herrn, die Macht seiner Stärke. Worauf konzentrieren wir uns heute wohl? Auf ein Wort, was man im christlichen Kontext ganz schnell überliest. Wir konzentrieren uns auf das Wort Brüder. Worüber hat er heute gepredigt? Es ging nur über Brüder. Und jetzt passt mal auf, bevor die Frauen, wartet mal ab, bevor irgendwelche Kommentare kommen, wartet die Predigt ab, wer heute besser wegkommt, die Brüder oder die Schwestern. Wartet es ab. Wartet mal. Also heute liegt der Fokus, die ganze Konzentration auf diesem Wort Brüder. Und es ist ein hochinteressanter Begriff im Neuen Testament, der meistens von uns völlig übersehen und überlesen wird, weil wir meinen, es ist ja alles klar. Seid doch mal ehrlich, stimmt das nicht? Seid doch ehrlich. Wer nimmt eine Konzentration auf das Wort Brüder? Hab ich noch nie so gemacht. Du? Ich suche alles andere zu analysieren. Also das Wort Brüder habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht, in meinem ganzen Dienstzeit noch nicht in dem Sinne so analysiert. Und dabei ist es ein hochinteressanter Begriff im Neuen Testament. Und gerade für den Zusammenhang in unserer Predigtreihe, geistlicher Kampf, biblisch ausgewogen, ist dieser Begriff Brüder von immenser Wichtigkeit, von zentraler Bedeutung. Und heute sozusagen knüpfen wir an der Predigt von letztem Mal, die ein Überblickspredigt war und die hieß, gemeinsam sind wir stark, knüpfen wir an. Und heute heißt dieser Teil Verbündete. Und ich wollte nicht alles verraten. Ich hätte jetzt auch zu beschreiben, Brüder, da kommt gleich noch mehr, Brüder kämpfen gemeinsam. Ich habe hier geschrieben, Verbündete. Auch für die Leute, die dann online das mal hören. Ne? Verbündete kämpfen gemeinsam. Brüder oder Verbündete kämpfen gemeinsam. Okay, ihr Lieben. Also für diesen Zusammenhang unseres Themas wurde der Apostel Paulus vom Heiligen Geist so inspiriert, bevor es in den geistlichen Kampf geht, nochmal dieses Wort Brüder genau an dieser Stelle, in diesem Schlussabschnitt zu setzen. Zuletzt, Brüder, jetzt, bevor wir in die Details des Kampfes gehen, mit der Ausrüstung, zuletzt müssen wir alle gemeinsam stark werden im Herrn. Wir alle, wir Brüder. Jetzt pass auf. Wir gucken uns die Sprach- und Bedeutungsebenen von diesem Begriff Brüder im Griechischen Adelphos auf vier Sprachebenen und vier Bedeutungsebenen, vier Dimensionen an. Seid ihr gespannt? Okay. Dazu brauchen wir Bild Nummer 1. Auf der ersten Ebene bedeutet es zunächst, Adelphos, wir sind Brüder, die Schwestern sind ja von dem Kontext immer mitgemeint gewesen in der damaligen Zeit, das ist völlig klar, das muss man wissen. Wir sind also Brüder, wir sind Schwestern, weil wir entstammen demselben Mutterschoß, wir sind gleichen Blutes. Und das ist, stimmt für diese drei kleinen Knipse garantiert, aber die sehen heute nicht mehr so aus, das könnt ihr euch vorstellen, ne? Auch wenn wir natürlich noch jugendlich aussehen und das durchaus der Fall sein könnte, ihr gebt mir recht, oder? Die sehen heute so aus, dass wir teilweise zu ihnen aufgucken müssen, auch ich. Vor allem der Mittlere, der hat American Football gespielt, der kommt kaum durch die Tür. Ein Schrank. Sie sind Brüder, Geschwister, gleichen Blutes, gleichen Geschlechts, gleichen Blutes, Halleluja. Also, Brüder, vom griechischen Wort Adelphos abgeleitet, nach dem gängigen Sprachgebrauch einfach Bruder, aber es ist der älteste Begriff des Neuen Testamentes. Das habe ich auch nicht gewusst. Und in seiner ältesten Bedeutung bedeutet Adelphos, oder hat man in der Medizin zwei Menschen bezeichnet, die demselben Mutterleib entstammen. Leibliche Brüder. Ja, das ist die erste Ebene. Und wenn die antiken Griechen einander aber in ihrer Kultur manchmal als Brüder bezeichneten, dann meinten sie es allerdings auch in einem übertragenen und erweiterten Sinn, die zweite Ebene, du und ich, wir sind deshalb Brüder, weil wir entstammen ein und demselben Schoß, und jetzt kommt es im übertragenen Sinne, Schoß der Menschheit. Und die Bibel sieht das ja relativ ähnlich. Wir kommen alle von Adam und Eva her. Wir sind alle, wenn wir geboren werden, in Adam gefallene Sünder. Also sozusagen stehen wir vor Gott alle gleich schlecht da, Brüder und Schwestern in Sünde, gefangen, verloren. Und das trifft auch für diese Kinder, und es hat zugetroffen, dass alle diese Kinder, auch wenn sie von Christen gezeugt und geboren wurden, sogar von einem Pastorenehepaar, konnten wir trotzdem keine Unschuldigen, wie man das immer so schön sagt, sondern auch sie sind gefallene Sünder mit einer sündigen Natur. Amen. Jeder Mensch. Wichtig zu verstehen. Und sie haben das so verstanden, die Griechen, ja, wir entstammen demselben Mutterschoß der ganzen Menschheit. Wir haben im Prinzip dieselben Probleme und Kämpfe, deshalb sind wir Brüder und Schwestern, wir verstehen einander. Jeder hat Probleme in dieser gefallenen Welt. Interessant. Aber Christen haben in ihrem Leben eine dritte Dimension dieses Begriffes Adelphos, Brüder, kennengelernt. Stimmt's? Die Dimension des Geistes. Es hört zum Glück da nicht auf. Aus demselben Mutterschoß, Fleisch und Blut, sondern auch nicht nur in Adam, wir sind alles gefallene Sünder, sondern die dritte Dimension. Wir wurden errettet, und indem wir wirklich errettet wurden, den Heiligen Geist empfingen, wurden wir von Neuem geboren. Und so sind wir nicht mehr in Adam, sondern wir sind seit der neuen Geburt in Christus. Und wir haben eine neue geistliche DNA. Das Blut, das uns jetzt als Schwestern und Brüder alle miteinander verbindet, wenn wir gerettet und von neuem geboren sind, ist nicht mehr das Blut, das in unseren Adern fließt, sondern ist das Blut, das Jesus Christus vergossen hat. Amen. Dieses Blut verbindet uns alle. Das Blut des neuen Bundes. Aus diesem Grund sind alle wahren Christen übernatürlich miteinander verbunden und sie sind geistliche Schwestern und Brüder. Seid ihr froh darüber? Und es ist doch interessant, wenn man in den Urlaub fährt oder irgendwie, wenn man Leute kennenlernt, man hat früher gesagt, man erkennt einander am lachenden Gesicht. Da gibt es diesen Spruch. Aber es ist interessant, wenn du merkst, andere sind von neuem geboren, dann ist da sofort eine Connection, da ist sofort eine Verbindung. Und als Paulus in der Einführung zum Thema dieses Abschnitts mit dem geistlichen Kampf diesen griechischen Begriff Adelphos, Brüder, da hatte er ganz bestimmt an alle diese drei sprachlichen Ebenen und Dimensionen gedacht. Leibliche Brüder, Geschwister. Aus einem Menschengeschlecht, wir sind alles Gefallene, von der Bibel her noch genauer in Adam, in Sünde. Und wir sind aber jetzt wiedergeboren und geistliche Brüder und Schwestern. Und wenn du glaubst, dass er ganz besonders auf die dritte Ebene abzielte, dann sage ich ein ganz klar entschiedenes Jein. Ja, garantiert zielte er besonders stark auf diese geistliche Dimension. Ihr Epheser, ihr seid eine Gemeinde, ihr seid von neuem geboren. Ihr seid nicht mehr ein Adam, ihr seid nicht nur vom Menschengeschlecht, weil ihr seid nicht nur leibliche Geschwister. Da seid ihr teilweise gar nicht verwandt. Aber ihr seid jetzt Brüder und Schwestern im Geiste. Aber es gibt noch eine vierte sprachliche Bedeutung und damit eine vierte Dimension dieses Begriffes Adelphos. Brüder. Auf die der Apostel Paulus ganz besonders in diesem Zusammenhang mit dem Abschnitt einleitend zum geistlichen Kampf abzielt. Seid ihr gespannt? Ihr seid nicht gespannt? Wenn ich es noch nicht wüsste, wäre ich mega. Ich war total geflasht von diesem Vorbereitung, weil ich hatte eine andere Predigt vor und ich merkte, wie der Geist Gottes mir, und nach so vielen Jahren im Dienst sollte man das merken, ne? Ich merkte, wie der Geist mir widerstand. Ich wollte was anderes machen. Der Herr sagte, letztes Mal hast du rausgezoomt. Ich möchte, dass du diesmal ganz nah ranzoomst. Okay. Und ich möchte jeden von euch, ob online oder jetzt hier, von Herzen, ich bitte euch herzlichst, darum, wenn ihr noch nicht zugehört habt, jetzt müsst ihr zuhören. Jetzt. Jetzt müsst ihr die vierte Dimension dieses Begriffes Adelphos mitbekommen und dieser Erklärung volle Aufmerksamkeit schenken. Alexander der Große. Erst ab der Zeit dieses weltberühmten Eroberers Alexander des Großen, hier sehen wir ein Gemälde, ja, ist natürlich, kann man das ein bisschen, kannst du mal hinter dir dich greifen, das Lichtschalter hinter dir ausmachen, einfach, ja. Sieht man etwas besser, ne? So haben sich Leute ihn vorgestellt. Wir haben ja, ich habe verschiedene Sachen, aber es kam auch alles nicht so gut raus. Das hatte wenigstens noch ein bisschen Farbe. Er auf dem weißen Pferd. Es wird ja auch Christus dargestellt im Neuen Testament. Der Eroberer, der alles erobert hat. Okay. Also Alexander der Große erlebte 356 vor Christus bis 323 vor Christus. Sein Leben war nicht besonders lang. Aber seit dieser Zeit, dieses großen Eroberers, bekam der Begriff Adelphos Brüder eine ganz neue Bedeutung in Griechenland und weit darüber hinaus. Eine ganz neue Bedeutung, eine neue Ära des Begriffs Adelphos. Und zwar in einem, wie interessant von diesem Textzusammenhang, geistlicher Kampf, in einem militaristischen Sinne. Interessant, hä? Angesichts dessen, dass es im Brief des Paulus an die Epheser gerade in Kapitel 6 besonders um den geistlichen Kampf geht, besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass der Heilige Geist, den Paulus inspiriert hat, nicht, jetzt mal so floskelhaft, ja Brüder, Brüder macht das, Brüder lasst das, tut das, macht. Er setzt es genau vor diesen Abschnitt, geistlicher Kampf. Ein paar Details zu Alexander dem Großen, bevor wir auf die genaue Wortbedeutung kommen. Ich mache es ein bisschen spannend. Alexander war wahrscheinlich der beste und erfolgreichste Soldat und Feldherr, den die Welt je gesehen hat. Es gibt Verfilmungen über ihn. Als dieser herausragende Typ 18 Jahre alt war, hatte er bereits das gesamte östliche Weltreich erobert. Können wir mal die Karte von den Reichen sehen. Okay, das Orangene ist alles nicht interessant. Ihr seht, diese verschiedenen Farben, das sind nachher die Sachen, die die Generäle unter sich aufgeteilt haben. Hier ging das natürlich los, in Griechenland. Und dann ging das weiter. Und mit 33 gehörte ihm auch das ganze westliche Weltreich. Er hatte beinahe die gesamte zivilisierte Welt der damaligen Zeit erobert. Sein Reich erstreckte sich, ja, von Griechenland, Teile Europas, nach Nordafrika. Wir sehen das, Ägypten. Dann weiter über die Türkei, über Kleinasien, über ganz Persien, bis an die Westgrenze Indiens. Und hier ist wieder Alexandria gegründet worden. Ägypten. Jetzt wissen wir, warum das Alexandria überall heißt. Ha? Weil Alexander der Große diese Städte und diese Gegenden erobert hat. Und hier geht bis an den, ja, an die Westgrenze Indiens, Indus. Der kam noch ein bisschen weiter. Und hier, überleg mal, Kabul kennen wir heute sogar noch, ist die Hauptstadt von Afghanistan. Überleg mal, was der Mann alles eingenommen hat. Es ist schier unfassbar. Noch ein paar interessante Details über ihn. In einer einzigen Schlacht gegen die Perser, und die Perser waren ein kriegerisches Volk, besiegte Alexander 40.000 persische Angreifer bei einem einzigen Angriff. Ja? Und wisst ihr, wie viel er selbst seiner eigenen Krieger verloren hat? Die anderen 40.000. Und wie viel er? 110. Das ist ein guter Schnitt. Das zeugt von einem außergewöhnlichen Feldherrn, militaristisch, strategisch begabt, wie kaum ein anderer, der jemals über diesen Planeten gegangen ist, 40.000 Feinde gefällt und bei den eigenen Truppen 110. Glaubt ihr, dass seine Männer und seine Soldaten ihrem Feldherrn blindlings vertraut haben? Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass seine Männer Hochachtung und Respekt wirklich vor ihm hatten? Glaubt ihr das? Dass seine Männer für ihn bereit waren, in den Tod zu gehen. Die Männer haben ihn geliebt. Sie haben ihn verehrt. Wie sehr liebst du deinen geistlichen Feldherrn? Der Herr Zebaoth ist einer seiner Namen. Der Herr, da steht, wir denken immer, ja, zu Weihnachten, die Engel, die Süßen, dann haben wir diese, die aus dem Osten da, wo kommen die her, diese Engelchen in den Mini-Barockkleidchen mit den Flügelchen, diese harmlosen kleinen Kinderengelchen, kennt ihr doch? Wovon die Bibel redet, ihr wisst, da gibt's diese Geschichte gegen die Assyrer, wo ein Engel das assyrische Heer schlägt. Über 100.000 Mann, ein Engel. Und wenn die Bibel redet, der Herr ist der Herr Zebaoth, Deutsch, er ist der Herr Sabaoth. Jahwe Sabaoth. Er ist der Herr der himmlischen Kriegsheerscharen. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er, wir müssen mal in ganz anderen Begriffen denken, der Himmel, wir haben Probleme durch Drittes Reich und Adolf, ich weiß es. Hak es ab, es geht nicht um Kampf im Fleisch und Blut. Im Himmel gibt es kriegerische Engel. Wir müssen das wissen. Der Herr ist der Herr der himmlischen Kriegsheerscharen, weil es findet ein geistlicher Krieg in der unsichtbaren Welt statt. Es gibt keinen Raum in der Gemeinde im Leib Christi für geistliche Pazifisten. Dann hast du schon verloren. Dann hast du eine Übergabe an den Gott und Fürsten dieser Welt gemacht. Im Geistlichen, im Natürlichen ist das etwas anderes. Ich war auch nicht bei der Bundeswehr, damit wir uns auf der richtigen Wellenlänge verstehen. Aber im Geistlichen sieht das anders aus. Es ist sehr wichtig, diese Dinge zu verinnerlichen. Der Ruhm dieses jungen, genialen Strategen, Alexander des Großen, verbreitete sich in Windeseile in alle Himmelsrichtungen. Er wurde unglaublich verehrt. Und der Traum eines jeden Soldaten, jeden Mannes und auch der Jungs, natürlich auch vieler Frauen und Mädchen, ganz besonders der Soldaten, war es natürlich, Mensch, einmal diesen großartigen Eroberer persönlich kennenzulernen und ihm vielleicht die Hand zu schütteln oder wie es damals üblich war, was weiß ich, boah, mal neben ihm zu stehen, wenn es da schon Selfies gegeben hätte, versteht ihr? Alexander. Du neben Alexander. Wow, da hätten die alle Selfies gemacht, einer nach dem anderen. Das wäre die größte Erfüllung, gerade für seine Soldaten, die allergrößte Ehre, von ihrem Meisterfeldherrn eine persönliche Auszeichnung und Ehrung vor aller anderen Augen zu bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine größere Ehre gab es in der damaligen Zeit nicht. Es geht immer noch um die Bedeutung dieser vierten Dimension. Und diese Erklärung führt genau zentral dahin. Und jetzt kommt's. Jetzt müsst ihr den Punkt mitkriegen. Aus diesem Grund, weil er so verehrt wurde und beliebt war, hat er etwas gemacht. Er hat immer wieder besondere Gelegenheiten und Zeremonien veranstaltet, bei denen er Soldaten, die sich durch besonderen Mut und Tapferkeit und Einsatz im Kampf hervorgetan hatten und verdient gemacht hatten, hat er auf riesige Plattformen neben ihm gestellt, weil er hat nicht nur ein paar ausgezeichnet, er hat viele Leute ausgezeichnet. Er hatte ausgezeichnete Soldaten. Ist ja wohl klar, wenn der nur 110 Verluste hatte in einer Relation zu 40.000 bei den anderen, dann haben die gekämpft wie Löwen, aber eben auch taktisch klug und geschickt und nicht blindlings. Und dann machte Alexander Folgendes, auf dieser Plattform, manchmal vor den Heeren, manchmal vor einer großen Öffentlichkeit in einem Ort, dann ging Alexander zu jedem dieser Soldaten, legte seinen Arm um jeden einzelnen dieser Soldaten und rief laut in aller Öffentlichkeit, verkündet es im ganzen Reich, dass Alexander stolz darauf ist, der Bruder dieses Kämpfers zu sein. Hey, könnt ihr euch diese Soldaten vorstellen? Wow. Der Typ legt seinen Arm um mich. Ich sage auch Selfie-Moment, oder? Was geht hier ab? Der hat keine Berührungsängste gehabt. Der hat einen nach dem anderen umarmt und hat sie gelobt und hat sie ausgezeichnet. Unfassbar. Aus diesem Grund, jetzt, kommt die Wortbedeutung, entwickelte sich zur Zeit Alexanders des Großen tatsächlich eine neue Bedeutung des Wortes Adelphos, Bruder. Bruder wurde seit Alexander dem Großen zu Waffenbruder. Waffenbruder. Hakt alles ab mit der Nazi-Vergangenheit. Wir reden hier über geistlichen Kampf. Seid ihr da? Das ist ganz wichtig. Waffenbruder, damit ist etwas gemeint, wofür wir gar kein Verständnis innerlich haben. Damit ist gemeint, mein treuer Kriegskamerad, der gemeinsam mit mir an einer Seite kämpft, der mit mir durch dick und dünn geht. Jemand, der gemeinsam mit mir in der Hitze des Gefechts verharrt, der nicht feige wegläuft und sich wegduckt, sondern der an meiner Seite bleibt, um mein Leben mitzuschützen, um die Interessen Alexanders des Großen oder eben unsere, die Interessen des Herrn Jesus Christus voranzubringen. Der nicht sich immer mit tausend Entschuldigungen verzieht. Ich muss mal weg. Ich bin dann mal weg. Habe Kerkeling. Oder ich komme erst gar nicht. Waffenbruder. Zusammen in der Hitze des Gefechts verharren, durch dick und dünn gehen. Niemals von der Seite weichen des Feldherrn. Niemals weichen vom Waffenbruder. Immer an seiner Seite. Wir kämpfen gemeinsam, ob wir untergehen oder ob wir gewinnen. Wir tun es auf jeden Fall gemeinsam. So entstand eine neue Art von Bruderschaft, Waffenbruderschaft, treue Kameradschaft, wie sie nur gemeinsame Kämpfer, damals fleischlich, real fleischlich, gegen Fleisch und Blut, gegen die Perser zum Beispiel, gegen viele andere Reiche, aber da konnte sich ein Waffenbruder auf den anderen verlassen. Ihr versteht das Bild. Was für eine Ehre. Das war ein total ehrenvoller Begriff. Und vor diesem Hintergrund können wir das verstehen. Hier schließt sich der Kreis. Wirf noch mal den Vers ran, bitte. Im Übrigen, meine dritte Dimension, meine geistlichen Brüder und Schwestern. Ihr seid jetzt durch das Blut Jesu alle miteinander verbunden. Amen. Zuletzt, meine Brüder und Schwestern. Ihr seid Waffenbrüder und Schwestern. Ihr müsst gemeinsam stark werden in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Alleine geht's gar nicht. Es geht nur zusammen mit deinem Waffenbruder zur Rechten und deiner Waffenschwester zur Linken. Amen. Es funktioniert nicht anders. Und der Apostel Paulus, er schreibt es unter Inspiration des Heiligen Geistes auf. Und er demütigt sich und nennt die Mitchristen in Ephesus. Er erklärt sie, ihr seid meine geistlichen Waffenbrüder. Das heißt, er kommt, ihr wisst ja, er ist von den Aposteln und Missionaren, ist er der größte Stratege, stimmt's? Wenn du die anderen 12 nimmst, er war der größte Stratege. Also können wir ihn außer dem Herrn Jesus Christus vergleichen mit Alexander dem Großen. Er war der große Missionsstratege. Was hat er für Hindernisse gehabt? Was hat er für geistliche Schlachten geschlagen? Und wenn du den Kontext anguckst in Epheser 6, dann merkst du, nachdem die Waffenrüstung aufgezählt wird, und betet für mich, dass mir eine Tür aufgetan wird. Ist euch das mal aufgefallen? In dem Abschnitt direkt nach der Waffenrüstung. Das heißt, er hat sich gedemütigt oder er hat die anderen auf seine Ebene mit hochgenommen, wie wir es auch deuten. Ihm war klar, ohne meine Waffenbrüder in Ephesus oder wo sie auch sind, wenn ich nicht geistliche Unterstützung in meinem Kampf habe, dann packe selbst ich, nicht Alexander der Große, sondern der große Apostel Paulus, dann packe ich es auch nicht. Okay, also, wir lesen das. Wenn wir das demnächst immer wieder lesen, dann lesen wir es zuletzt, meine geistlichen Brüder und Schwestern in dieser dritten geistlichen Dimension, verbunden durch dasselbe Blut unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben einen gemeinsamen Retter und Herrn. Herr heißt im Griechischen, weil wir sagen einfach Herr Müller, Herr Meier, es bedeutet ja gar nichts im Deutschen, dieser Begriff Herr. Im Griechischen, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, ist Jesus der Kyrios. Der bestimmt schon mal irgendwo gehört. Oder in einer Liturgie wird dann Lateinisch, Kyrie, ein bisschen abgewandelt. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und Kyrios ist der Allherr. Der Herr, was wir eben proklamiert haben, vor Beginn oder kurz vor der Predigt. Du bist der Herr über alles andere. Jesus ist der Kyrios. Er ist der Herr aller Herren, er ist der Herr der himmlischen Heerscharen, er ist der König aller Könige, er ist weitaus größer, mächtiger und genialer als Alexander der Große. Deshalb lasst uns stark sein, sagt der Apostel Paulus, in der alles überwindenden Kraft unseres Kyrios, Jesus dem Großen. Amen. Und zuletzt, die vierte Dimension, zuletzt, meine Waffenbrüder, in der vierten Dimension Ihr, meine lieben Waffenbrüder und Waffenschwestern, wir kämpfen gemeinsam, Seite an Seite, in allen geistlichen Schlachten. Wir durchleben gemeinsam die gleichen Kämpfe, die gleichen Gefühle, die gleichen Ängste. Wir erfahren miteinander die gleichen Wünsche und haben dieselben Hoffnungen. Und wir lernen gemeinsam im Kampf damit umzugehen. Und inmitten schwerer Gefechte lernen wir nicht aufzugeben, sondern gemeinsam durchzuhalten und als Waffenbrüder und Schwestern Seite an Seite jeden Feind zu überwinden. Mach mal das letzte Bild bitte an. Ich habe einen Waffenbruder an meiner Seite. Ich möchte mit niemandem tauschen. Glaubt ihr mir? Dieser Waffenbruder ist eine Schwester. Deshalb habe ich gesagt, die Schwestern sollen ganz vorsichtig sein, nicht schon gleich vorher komische Bemerkungen machen. Da waren wir 3,5 Jahre Waffenbrüder und Waffenschwestern. In wenigen Wochen sind aus 3,5 Jahren 37 Jahre geworden. Wir haben viele Schlachten zusammengeschlagen. Ich möchte meine Waffenschwester mit niemandem tauschen. Könnt ihr mir das glauben? Never ever. Egal, wen ihr mir anbietet. Und wenn es Arnold Schwarzenegger ist, oder egal. Der kann aber nicht geistlich kämpfen. Ihr versteht. Egal, wen ihr anbietet. Oder The Rock, Dwayne Johnson oder irgendeinen. Ich bleib bei meinem Waffenbruder. Und jetzt kommt's und jetzt wird's persönlich. Die Gemeinde in Ephesus hatte damals in ihrer Zeit, in ihrem Umfeld, ihre ganz speziellen Kämpfe. Die EFG in Göppingen, heute, in ihrem Umfeld, hat ihre besonderen Kämpfe. Habt ihr schon gemerkt, ne? Und diese Wahrheit, die jetzt kommt, ist wichtig. Jede christliche Gemeinde geht durch Kämpfe. Eine kampffreie Gemeinde ist reines Wunschdenken und ist utopisch und hat mit der Realität nichts zu tun. Amen? Wenn du dir das wünschst, dann hat der Teufel euch, schlafe, schlafe, zähl die Schäflein, schlafe, dann schlaft ihr alle. Es gibt immer mal kampffreie Zonen, ihr versteht. Entspannte Phase im Leben ist ja auch wunderbar, sollen wir auch genießen. Habe ich zu Anfang der Reihe, wo du Erholung hast und es ist das Leben ist einfach toll. Und dann gibt es Phasen, wo du denkst, da war doch gerade diese Schlacht, jetzt kommt schon die nächste. Und es gibt diese Phasen im Leben und wir brauchen da einander. Es ist so wichtig. Und jetzt pass auf, jetzt kommen Aussagen, da kannst du gar nicht so schnell mitschreiben, weil jeder Satz ist es jetzt wert, eigentlich notiert zu werden. Jeder Satz, den ich jetzt sage. Es geht nicht in erster Linie darum, dass du geistliche Waffenbrüder und Schwestern findest, die es wert sind, dass sie gemeinsam Seite an Seite mit dir kämpfen, das ist sekundär. In erster Linie geht es darum, dass du, nimm mal deinen Finger, auch ihr zu Hause, das hilft, dann schlaft ihr nicht ein und zeigt auf euch. Es ist wichtig, dass du selbst zu einem geistlichen Waffenbruder oder zu einem geistlichen Waffenschwester wirst. Dass du es wirst. Und ich rede besonders heute Morgen aus Inspiration schon in der Vorbereitung. Mit einer großen Last rede ich wirklich heute zu den Brüdern, online und hier, zu den Männern. Es geht, liebe Brüder, liebe Männer und Brüder, darum, dass du zu einem Waffenbruder wirst, der es wert ist, dass du mit anderen gemeinsam Seite an Seite kämpfst, dass man sich auf dich wirklich verlassen kann, dass du nicht immer und immer wieder tausende Ausreden parat hast, dass du lernst, in realen, schwierigen Kämpfen durchzuhalten und nicht nur in deiner Fantasie und virtuell. Und ich habe in diesen PC-Spielen ja so viele Feinde besiegt und ich bin der Held. Manchmal machen wir uns lustig über ausländische Männer, die da sitzen, ihre Frauen zu Hause die ganze Arbeit machen, die sitzen irgendwie in Kneipen und spielen über Karten. Ich habe das mal über viele Jahre beobachtet. Habt ihr das auch schon mal beobachtet? Denkst du, was geht denn hier ab? Die Frauen erziehen die Kinder, machen den
Die arbeiten nicht, sitzen natürlich den ganzen Tag, spielen Karten, nur am Spielen. Es ist nicht wichtig, ob du in deiner Fantasie ein Held bist oder ein Waffenbruder und welchen Punktestand du hast, sondern es geht um die Realität, mein Lieber. Jemand hat mal gesagt, ich verschwende keine Zeit damit, in unwichtigen Dingen der Beste zu sein. Was für ein Satz. Es geht darum, liebe Männer, liebe Brüder, dass du lernst, in schwierigen Kämpfen durchzuhalten. Dass du lernst, mit anderen durch dick und dünn zu gehen, wenn andere auch das Handtuch schmeißen und aufgeben, du niemals. Zur dritten Dimension zurück. Ein geistlicher Bruder, eine Schwester, wirst du in einem einzigen Augenblick, durch das Opfer von Jesus am Kreuz, wirst du in einem Nu, zack, wiedergeboren. Stimmt's? Bist in einem Nu, bist ein Bruder oder eine Schwester. Zack, macht's. Ein Waffenbruder, eine Waffenschwester, das macht nicht zack, sondern ein Waffenbruder, das kann man nicht in einem Augenblick werden. Was braucht es dazu? Danke, dass du mich diese Frage fragst. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit, dass du ein Waffenbruder wirst. Es braucht Wachstum geistlich. Es braucht Reifung. Es braucht Erfahrung. Es braucht einem regelrecht Entwachsen der Unmündigkeit und der Unverbindlichkeit. Es braucht Glaube und Vertrauen an Jesus, den großen Herrn aller Herren, und Vertrauen an sein Wort. Es braucht Verleugnung des Fleisches, der alten Natur mit all ihren Ängsten, Befürchtungen und Ausreden. Es braucht Erkenntnis der neuen Identität, der Position, die Christus dir gegeben hat, in ihm. Amen. Es braucht Mut, seinen Platz im geistlichen Kampf wirklich einzunehmen. Nicht in einer Fantasiewelt. Das ist nichts für Feiglinge und es ist nichts für Deserteure. Feiglinge, hast du das mal gelesen am Schluss der Offenbarung, werden ganz besonders erwähnt, dass sie keinen Teil am ewigen Leben haben. Hast du das gelesen? Lies es nach am Schluss der Offenbarung. Die Feiglinge sind draußen. Sie sind nicht in der Herrlichkeit. Steht extra, die Feiglinge sind nicht in der Herrlichkeit dabei. Und jetzt stell dir vor, jemand hätte einen geistlichen Eindruck über eure Gemeinde gehabt. Und in diesem geistlichen Eindruck hätte die Person gesehen, wie nicht Alexander der Große seine Kämpfer auszeichnet, sondern Christus, der König aller Könige. Er geht Stadt für Stadt durch, Gemeinde für Gemeinde, und irgendwann kommt dieser große Christus, dieser König, an die Gemeinde Göppingen, an die EFG. Ihr seid an der Reihe. Und aus dieser Gemeinde, der Herr steht vor seinem Thron auf einer riesigen Plattform. Und der Herr holt eine nach der anderen nach vorne. Hört ihr, was ich sage? Eine nach der anderen, eine Waffenschwester nach der anderen holt der Herr nach vorne auf das riesige erhöhte Podium vor dem Thron. Und dann zeichnet der große König Christus diese Waffenschwestern, jede einzeln für ihren Glauben, ihren außerordentlichen Mut, für ihr hartes und treues Kämpfen, für das Ringen um die verlorenen Menschen, für den geistlichen Schutz, weil den sie um die Familien, um die Gemeinde und um Göppingen und die Region herum aufgebaut haben, werden sie persönlich vom Herrn gelobt und vor allen anderen ausgezeichnet. Und der Herr sagt, ihr seid es wert, meine geistlichen Waffenschwestern zu heißen. Und du als Mann bist sehr erstaunt in dieser Szenerie, und wunderst dich. Du bist innerlich empört und du willst protestieren. Du willst Einspruch erheben, was du doch alles für den Herrn gemacht und geleistet hast. Dann willst du nachdenken, aber es geht nicht um deinen Kopf, sondern es geht um dein Herz. Und dein Herz ist leer. Dein Herz ist leer. Und da ist nichts, was du dem Herrn sagen könntest. Es fällt dir nichts in Gottes Gegenwart ein, warum du auf dem Podium stehen solltest. Und dann spricht der erhöhte, verherrlichte Christus selbst.
und spricht: Ich suchte nach Männern in dieser Gemeinde, die ich auszeichnen wollte, aber ich fand unter den geistlichen Brüdern nicht einen einzigen Waffenbruder, der es wert war, hier vor allen ausgezeichnet zu werden. Welche Entschuldigung wirst du vor allem als Mann einmal dem Herrn vorbringen? Du hast die freie Wahl. Du kannst diese Warnung durch deine Entscheidung noch verändern. Der Herr sagt, sie ist im Ratschluss Gottes noch nicht beschlossen. Aber der Herr sagt, sie soll dich wach machen. Sie soll dich geistlich aufwecken. Dass du dir die Augen reibst über die Realitäten, wie sie wirklich in der geistlichen Welt sind. Und dass du auf einmal siehst, was bei Gott wirklich zählt. Und dass du dann jetzt die richtigen Entscheidungen triffst. Dass du dich bereit machst und auf den Weg machst, ein echter geistlicher Waffenbruder zu werden. Ich spreche hier nicht in meinem Namen, ich spreche im Namen Jesu. Ich spreche hier nicht mit meinen Absichten, ich spreche mit den Absichten, die der Geist Gottes für eure Gemeinde hat. Ich spreche im Namen Jesu und ich spreche vor allem zu den Männern und ich spreche prophetisch über dir aus. Werde zu jemand, der von seinen Waffenbrüdern und Waffenschwestern im gemeinsamen Kampf überaus geschätzt wird. Werde zu jemand, der im Himmel als Waffenbruder bekannt ist, und werde zu jemand, der von den Mächten der Hölle als Waffenbruder des Lichts gefürchtet wird. In Jesu Namen werde es. Amen. Ich möchte bitten, dass wir zum Schluss uns erheben. Ich weiß ja, dass ich mit dieser Predigt keinen Blumentopf gewinnen kann und dass man mich vielleicht nie wieder einlädt in diese Gemeinde. Aber du hast gesagt, dass ich dieses Wort hier verkündigen muss. Und ich bin dir gehorsam. Das Wort Gottes hat so viele Verheißungen für Überwinder in der Offenbarung. Da heißt es in den ersten beiden Kapiteln 2 und 3, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Er sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Er sagt, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir heute Morgen, dass du uns so viele Verheißungen gegeben hast. Verheißungen, dass wir in deiner Kraft jedes Hindernis und jeden Feind überwinden werden. Aber Herr, heute Morgen machst du klar, es kann nur der überwinden, der gemeinsam mit seinen Waffenbrüdern und Schwestern kämpft. Wer nicht kämpft, kann nicht überwinden, der ist schon überwunden. Und so bete ich im Namen Jesu, lass dieses Wort Wirklichkeit werden in dieser Gemeinde der EFG Göppingen und bei allen, die es online gehört haben und die es später noch nachhören. Denn du hast versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es die Kraft hat, das auszurichten, wozu du es sendest. Das erbitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen.